Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Müdigkeit, Haarausfall, Depressionen, Reizbarkeit, Anämie, Gedächtnisstörungen oder Restless Legs – all das kann Folge eines Eisenmangels sein. Doch oft werden diese Beschwerden nicht mit dem Mangel dieses Spurenelements in Verbindung gebracht. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit dem Thema Eisen und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Dr. Christian Schubert.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
Lieber Dr. Schubert, Sie haben vor kurzem das Buch Eisenmangel erkennen, therapieren und kontrollieren herausgebracht. Ich habe es an dem ja sehr toll. Liest sich wirklich gut, ja. Es beginnt damit, dass viele Symptome von Eisenmangel eben oft falsch gedeutet oder überhaupt erst lange nicht erkannt werden. Jetzt ist aber fast ein Drittel der Weltbevölkerung von Eisenmangel betroffen. Warum bleibt er dennoch in einer so aufgeklärten Gesellschaft häufig unerkannt?
Ja, wahrscheinlich ist eines der Hauptgründe dafür, ist, dass das Hauptsymptom Müdigkeit einfach eine Zeiterscheinung ist von uns, ja. Und das sozusagen nie mit Eisenmangel verbunden wird. Und der zweite Grund ist einfach, dass die Labor, die Referenzbereiche leider irreführend sind nach wie vor. Und wenn man dann nur schaut, ist irgendwo was rot, dann heißt es noch lange nicht, dass man keinen Eisenmangel hat, wenn man eben im grünen Bereich ist. Und wenn da nicht genügend Zeit ist, den Befunde ausführlich zu besprechen und auch auf die Patienten einzugehen und wirklich nachzufragen bei den Symptomen, dann übersieht man schnell, dass da doch ein Eisenmangel vorliegt.
Wir kennen es ja alle selber, wenn man ein Blutbild bekommt, man stürzt sich gleich einmal auf das Eisen. Ah, das passt eh super. Da reden wir heute noch drüber. Da gibt es ein paar andere Werte, die nicht unrelevant sind. Genau. Was sind aber jetzt die häufigsten Ursachen eines Eisenmangels?
Also die häufigsten Ursachen bei uns in der westlichen Welt sozusagen sind natürlich starke Regelblutung bei den Frauen. Also Frauen im menstruierenden Alter sind natürlich die Hauptbetroffenen, auch weil sie wahrscheinlich im Vergleich zu Männern weniger Fleisch essen, obwohl das eigentlich wissenschaftlich widerlegt ist, weil man genauso gut das pflanzliche Eisen aufnehmen kann, wie man heute weiß. Generell scheint es aber so zu sein, dass Frauen eben durch die Regelblutung leichter in ein Defizit kommen und sich dann das langsam aufbaut über die Jahre, bis es dann oft einmal symptomatisch wird oder zumindest lange Zeit dann ein sehr niedriger Eisenspeicher bestehen bleibt.
Gibt es chronische Erkrankungen oder auch Lebensumstände, die das Risiko besonders erhöhen?
Besonders betroffen sind natürlich alle mit Magen-Darm-Erkrankungen, also wo einfach Nährstoffe und auch Eisen schlechter aufgenommen werden. Dann kann es zu entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen kommen. Gastritis zum Beispiel, sehr häufiges Problem, das auch so unter der Wahrnehmungsgrenze bei vielen verläuft und doch zu Mikroblutungen führt. Dann natürlich die ganzen Medikamenteneinnahmen, die heute sehr viele, dann auch Ältere betreffen. Also da kommt dann sozusagen der zweite Peak dann im höheren Alter durch die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten, wo es dann immer mehr zu eben Ausscheidungen auch über die Darmschleimhaut oder über die Niere kommt, was auch gar nicht wahrgenommen wird von den Patienten.
Und in der Schwangerschaft, glaube ich, bist du nicht auch erhöhter Eisenbedarf
da? Genau, man kann rechnen, eine Schwangerschaft braucht ungefähr 1000 Milligramm Eisen, ist oft mit der normalen Ernährung dann schwer abzudecken.
Sollte man ein bisschen nachhelfen.
Genau.
Ja. Wir haben ja schon einige Symptome, die mit Eisenmangel in Verbindung stehen, gehört. Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Symptomen von Frauen, Männern, Kindern oder älteren Personen?
Ich glaube, das liegt vor allem an der Wahrnehmung, weil natürlich die unterschiedlichen Zielgruppen einfach unterschiedliche Fokusse haben. Frauen stört natürlich wahnsinnig Haarausfall zum Beispiel. Männer schieben das auf ihre Hormone und finden sich damit ab. Und so gibt es halt unterschiedliche. Die älteren Menschen leiden dann eher unter einer Belastungsdyspnoe, also dass sie merken, dass sie plötzlich, wenn sie die Stiegen raufgehen, rapide einfach an Leistung verlieren oder so. Wenn sie dann eben zum Beispiel schon mit dem Blutbild abfallen, weil sie so schlechte Eisenwerte haben. Und so halt jede Zielgruppe sozusagen seine Wahrnehmungsunterschiede und so ergibt sich das dann auch. Aber letzten Endes führt der Eisenmangel bei allen zu den gleichen Problemen.
Ja. Oder bei den Jugendlichen, wenn man zu Hause ein Pubertier hat, das nur müde ist und im Zimmer ist, könnte man mal ein Blutbild checken und mal schauen, wie es dem Eisen geht.
Genau, ja, auch da eben depressive Verstimmung, ganz wichtig, gut, dass wir es jetzt ansprechen, also so zumindest leichtgradige depressive Verstimmungen, muss man unbedingt den Eisenstatus checken, weil wirklich schon genügend Patientinnen und Patienten gesehen, wo das damit deutlich besser geworden oder gar verschwunden ist dann. Ja.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Bellovic.
Sie empfehlen ein 3-Stufen-Konzept als Erfolgsschema bei Eisenmangel. Um welchen Stufen handelt es sich denn dabei?
Also eigentlich sind es ja zweimal drei Stufen, weil auf der einen Seite ist es ganz wichtig, das strukturierte Vorgehen bei der Behandlung, also mal zuerst erkennen natürlich, dann behandeln und dann ganz wichtig auch wieder kontrollieren. Es werden so viele Eisenbehandlungen durchgeführt ohne eine richtige Kontrolle zum Schluss und dann ist leider die ganze Bemühung, weiß man erstens nicht, hat es was gebracht, hat es nichts gebracht und man kann in Zukunft nicht mehr darauf aufbauen, fängt wieder von vorne an. Also deswegen so wichtig diese Kontrolle. Und das zweite Drei-Stufen-Konzept ist einfach Ernährung natürlich, genau durchschauen, kann man da was verbessern. Dann stehen uns heute jede Menge Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung. Es ist wirklich für jeden etwas dabei. Und das dritte ist dann die Infusion. Und gleich vorweg, also jemand, der wirklich unter deutlichen Symptomen eines Eisenmangels leidet, braucht sich heute nicht mehr scheuen, eine Eiseninfusion in Anspruch zu nehmen.
Möchte ich auch noch später genauer darauf eingehen, weil da gibt es ja einige, die sagen, oh, Finger weg, Hände weg. Aber das werden wir uns heute anschauen, wirklich, ob es Gründe gibt dafür. Lassen Sie uns mal zunächst über die Diagnostik sprechen und schauen wir uns jetzt wirklich einmal die Blutwerte an, die wirklich aussagekräftig sind, um einen Eisenmangel zu erkennen. Wo soll man hinschauen?
Also wichtig ist natürlich einmal das rote Blutbild, wobei heute kaum ein rotes Blutbild ohne weißes Blutbild gemacht wird. Aber egal, rotes Blutbild ist wichtig, da vor allem der Hämoglobinwert. Wenn der schon zu niedrig ist, dann kann das schon einmal ein erster Hinweis sein für Eisenmangel. Und das zweite sind dann natürlich die Serum-Eisenwerte und da vor allem das Ferritin, das ist der Eisenspeicherwert, der ist auch wirklich konstant, schwankt nicht über den Tag. Also nicht verwechseln, dass das Eisen, das man im Labor findet, das ist nur das freie Serumeisen. Wenn man das dreimal am Tag misst, bekommt man völlig unterschiedliche Werte. Also das ist kein aussagekräftiger Parameter, ob ein Eisenmangel vorliegt oder nicht. Kann auch erhöht sein bei einem Eisenmangel. Und dann gibt es noch ergänzend die Transferin und die Transferinsättigung. Und auch die Transferinsättigung ist ein guter, konstanter Marker, der uns sagt, ob ein Eisenmangel vorliegt oder nicht.
Ist das der Transporter? Oder was ist eigentlich die Transferinsättigung? Weiß ich gar nicht.
Ja, genau. Also das Eisen wird ja meistens über die Darmschleimhaut aufgenommen, kommt dann ins Blut und wird im Blut sofort an das Transferin gebunden. Das ist sozusagen der Transporter im Blutstrom. Bei der Transferinsättigung wird einfach gemessen, wie viel Prozent des vorhandenen Transferins mit Eisen beladen ist.
Gibt es da einen Wert, den Sie sagen können, der für alle so ein guter wäre? Kann man das so sagen?
Ja, man kann sagen, er sollte zumindest 20 oder darüber sein.
Okay.
Soll auch nicht zu hoch sein, also soll auch nicht 50 sein, aber irgendwo zwischen 20 und 40 ist ein guter Transferinsättigungswert, also im Prozent, 20%.
Ja. Welche Rolle spielt der Entzündungsmarker CRP bei der Diagnose?
CRP ist deshalb wichtig, weil uns CRP, wir brauchen einen normalen CRP-Wert bei der Messung, damit eben auch das Ferritin aussagekräftig ist. Weil das ist sozusagen das Problem beim Ferritin, dass das Ferritin auch ansteigen kann, falsch ansteigen kann, wenn eine Entzündung vorliegt. Weil auch Ferritin ist ein Entzündungsmediator oder ein Akutphaseprotein, sagt man dazu, das eben bei Entzündungen im Körper ansteigt. Und dann, wenn man das CRP nicht dazu hat und jemand hat aus irgendeinem Grund bei der Blutabnahme gerade einen Infekt, da reicht ein bakterieller Infekt, Rachenentzündung, was auch immer, CRP geht hoch und das Ferritin schießt auch hoch und man würde fälschlicherweise glauben, Ferritin passt oder ist vielleicht sogar zu hoch, man würde sich Sorgen machen wegen Eisenüberladung, ist aber dann nicht der Fall, sondern muss man einfach noch einmal messen, wenn das CRP wieder normal ist.
Orale Eisenpräparate oder auch Eiseninfusionen, die oralen werden mal vom Magen nicht so gut aufgenommen. Gibt's? Weiß ich, habe ich vor Jahren mal genommen, habe ich auch nicht so super gefunden. Und bei den Infusionen aber heißt es jetzt dann wieder bei manchen Finger weg. So, was machen wir jetzt? Reden wir gleich mal über die Infusionen. Warum werden die teilweise nicht gemocht? Wo ist das Problem?
Also für welche Therapievariante man sich entscheidet, ist natürlich abhängig davon, wie stark ist der Eisenmangel. Was gibt es für Begleiterkrankungen? Also eine orale Eisentherapie macht zum Beispiel bei jemandem, der gerade unter einer Fluoridengastritis leidet, keinen Sinn, weil das Eisen würde die noch einmal verstärken, würde mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit die Tabletten nicht vertragen, nicht aufnehmen. Also das macht keinen Sinn. Ja. Da würde man entweder abwarten, wenn man Zeit hat, oder man macht eine Eiseninfusion zum Beispiel, um das schnell auszugleichen. Die Vorbehalte gegen die Eiseninfusion kommen eigentlich aus einer Zeit, wo diese Präparate noch vollständig anders konzipiert waren. Man muss sich nämlich vorstellen, freies Eisen ist toxisch für den Körper. Und das heißt, man muss das Eisen irgendwie verpacken und so formulieren, dass es im Körper aufgenommen wird, aber erst langsam freigesetzt wird. Und das schaffen eben die modernen Eisenpräparate sehr gut, relativ hohe Dosen, 1000 bis 1500 Milligramm auf einmal zu verabreichen, ohne dass das dem Körper Schaden zufügt. weil er es eben langsam aufnehmen kann und verarbeiten kann. Jedes Medikament, das man verabreicht, kann Nebenwirkungen machen. Man muss es nur immer sozusagen in eine Relation setzen. Und Eiseninfusionen sind da nicht schlechter als andere Medikamente, die tagtäglich verabreicht werden. Antibiotika, Schmerzmittel können auch anaphylaktische Reaktionen oder multiple Nebenwirkungen verursachen. Über die wird meistens gar nicht mehr aufgeklärt und gesprochen, weil wir es so alltäglich nehmen. Mhm. Also wenn man das wirklich in Vergleich setzt mit anderen Medikamenten, gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, bei richtiger Indikationsstellung keine Eiseninfusion zu geben.
Und wenn man gut die Nadel setzt. Weil ich habe gehört, man kann die Venen sonst kaputt machen.
Das ist natürlich sozusagen ein handwerkliches Problem. Ja, man muss natürlich sich Zeit nehmen, man muss einen guten Zugang legen. Ich empfehle das nie mit Butterfly, also das ist diese kleine starre Nadel, die drinnen bleibt. Das geht, wenn jemand ganz ruhig sitzen bleibt und den Arm nicht bewegt. Aber bei mir zumindest dauern Eiseninfusionen schon mindestens eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Und ich möchte es niemandem antun, sich da überhaupt nicht bewegen zu dürfen. Da ist es wesentlich sicherer, wenn man so einen Venflon benutzt. Da bleibt ja dann nur so eine circa 2-3 cm lange Kunststoffkanüle in der Vene liegen und stellt sicher, dass auch wenn man sich bewegt, nichts verrutschen kann und nichts daneben laufen kann. Mhm. Es ist auch kein Malheur, wenn das passiert. Es ist nur optisch, man hat dann über Monate einen braunen Fleck, der sich dann alle möglichen Farben verändert und will man einfach nicht haben.
Will man nicht, aber braucht man sich auch nicht zu fürchten.
Genau.
Ja. Ja. Orale Eisenpräparate, ich habe mal gehört, mit Orangensaft oder eben nicht mit Orangensaft oder wie ist es ganz gut, wenn man etwas nimmt?
Das ist nicht schlecht, wenn man es macht, ist aber bei den meisten Präparaten schon fast obsolet, weil es kaum Eisenpräparate gibt, die nicht mit Vitamin C kombiniert sind. Und da geht es einfach darum, dass das dreiwertige Eisen ins zweiwertige reduziert werden muss, damit es dann wirklich über den Eisentransporter aufgenommen werden kann. Und dafür braucht es eben ein Antioxidant, zum Beispiel Vitamin C. Und von dem, dass es am besten untersucht, dass es diese Funktion wirklich gut erfüllt. Und deshalb ist es so, dass die Eisenaufnahme, die Bioverfügbarkeit bei gleichzeitiger Vitamin-C-Aufnahme einfach verbessert wird.
Und um diese Magenprobleme vielleicht ein bisschen zu umgehen, vielleicht nicht nüchtern einnehmen? Oder sollte man Eisen, sollte man nämlich
das
eigentlich,
das sollte man
gell?
Eigentlich, ja. Also da widerspielt sich ein bisschen Theorie und Praxis. Meiner Erfahrung nach ist es wirklich sehr individuell, wer welches Eisenpräparat gut vertragt, welches Eisenpräparat gut hilft bei wem. Ich kann da natürlich schon Empfehlungen geben. Ich habe da schon eine Einschätzung, welche Präparate funktionieren gar nicht oder zum Beispiel sehr hohe Dosierungen finde ich nicht gut, weil wir wissen einfach, dass die Resorptionsrate im Darm limitiert ist und es macht keinen Sinn, 100 Milligramm Eisen jeden Tag zu schlucken, weil da gehen mindestens 80 Milligramm wieder raus und machen eigentlich nur Probleme.
Merke ich das eigentlich, wenn sie wieder rausgehen?
Genau, also das ist auch vielleicht ein Tipp für jeden, der Eisen nimmt. Sobald der Stuhl dunkler wird oder wirklich deutlich dunkler bis schwarz wird, dann ist die Dosis zu hoch, dann wird das Präparat nicht gut aufgenommen. Dann kann man mal probieren, nur jeden zweiten Tag das Präparat zu nehmen. Wenn das auch nichts bringt, würde ich wechseln.
Ja, oder Verstopfungen, glaube ich, gibt es auch.
Ja, natürlich.
Dieses Eisen. Gibt es eigentlich Unterschiede in der Therapie je nach Alter, Geschlecht, Vorerkrankung oder Lebensstil?
Genau, also es gibt prinzipiell, ist natürlich symptomabhängig, jemand, der schnell eine Lösung braucht, wenig Zeit hat und einfach sagt, es ist unmöglich jetzt für mich, da 4 Wochen eine Tablette jeden Tag zu schlucken, weil ich vielleicht auch noch die Schilddrüsentablette nehmen muss in der Früh und andere Dinge noch und das alles nicht machbar ist. Für den wird eine Eiseninfusion primär schon einmal eine gute Sache sein. Jemand, der eher milde Symptome hat und vielleicht skeptisch ist gegen die Infusion, der soll ruhig einmal die Ernährung umstellen und auch ein Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen. Und dann eben wichtig, das 3-Stufen-Konzept. Der erste Schritt ist ja dann schon erfolgt, aber dann noch einmal kontrollieren auf jeden Fall und schauen, hat es was gebracht oder nicht. Und das muss man dann eben, da muss man eben die Werte richtig interpretieren können.
Mhm. Wie lange dauert es typischerweise, bis man nach Therapiebeginn merkt, oh, jetzt geht es mir eigentlich doch irgendwie besser? Dauert das lang oder geht das recht flott?
Ist ein bisschen unterschiedlich, also bei Infusionen tendenziell schneller als bei anderen Therapieoptionen. Dennoch variiert das sehr stark zwischen sofort, also ich habe Patienten, die nach Eiseninfusionen schon sagen, wow, am nächsten Tag habe ich mich schon deutlich besser gefühlt oder ich habe die Nacht schon viel besser geschlafen. Bei anderen dauert das 1-2 Wochen, also ist sehr individuell, muss man sagen.
Okay, und eins ist aber klar bei Eisen, mehr ist nicht gleich besser. Das heißt, kann zu viel Eisen definitiv auch schädlich sein, muss man
genau,
das so sagen.
Genau, so ist es, ja. Also es gibt ja die Erkrankung, die Hämochromatose, wo sich Eisen im Körper anreichert, weil normalerweise wird der Eisenstatus im Körper über einen Regelkreis gesteuert. Wenn zu viel oder ausreichend Eisen im Körper ist, wird eben der Leber Hepzidin produziert und dieses Hepzidin hemmt die Aufnahme im Darm. So schützt sich der Körper vor übermäßiger Eisenaufnahme. Und es gibt aber Menschen, bei denen dieser Regelkreis nicht funktioniert. Und wenn die dann viel Eisen aufnehmen und wenig verlieren, also vielleicht Männer sind und viel Fleisch essen, dann wird da wirklich über viele Jahre wird immer mehr Eisen abgelagert im Körper. Der Körper kann es zwar am Anfang noch in Form eben von Ferritin oder dann Hämosiderin ablagern in den Organen, aber irgendwann sind die Organe so überladen, wissen nicht mehr, was sie mit dem Eisen tun sollen. Man rostet quasi von innen und das kann bis zu Organschäden führen. Ja.
Reicht schon, wenn man alt wird und von außen rostet.
Tipps zum Thema Gesundheit.
Sie widmen einem großen Teil im Buch auch der Ernährung. Welche Lebensmittel sind denn die besten Eisenlieferanten? Gibt es da ein paar und stimmen die Klassiker wie Spinat essen ist ganz, ganz super, wenn es ums Eisen geht?
Also generell bei der Ernährung habe ich eher den Zugang, Essen soll Spaß machen und soll ein Genuss sein. Man sollte sich nicht zu sehr jetzt versuchen, jede Mahlzeit mit Eisen zu überladen. Aber natürlich, man kann einmal aufräumen mit dem Mythos, dass man sich als Vegetarier oder Veganer nicht ausreichend mit Eisen versorgen kann. Also das stimmt nicht mehr. Es gibt viele pflanzliche Lebensmittel, die sogar wesentlich mehr Eisen pro 100 Gramm Trockengewicht enthalten als Fleisch. Fleisch generell wird ein bisschen überschätzt. Das sind eher die Innereien, die sehr viel Eisen beinhalten. Und vor allem auch im sogenannten Hemeisen. Das hat eben einen eigenen Aufnahmetransporter in der Darmschleimhaut und ist nicht störanfällig für Verbindungen mit anderen Hemmstoffen. Das heißt, wenn ich ein Hemeisen aufnehme und dazu Calcium aufnehme, besteht nicht die Gefahr, dass dieses Hem blockiert wird und nicht aufgenommen wird. Das ist eben bei den Eisensalzen zum Beispiel das Problem. Deswegen soll man, wenn man sich eisenreich ernährt, möglichst dann nicht Milchprodukte zum Beispiel dazu essen, dass die Aufnahme nicht blockiert wird.
Okay. Sind wir da zum Beispiel auch, wenn wir über pflanzliche Ernährung sprechen, auch bei Kichererbsen oder Linsen oder Bohnen oder?
Genau. Also ich glaube, was ich so beobachte, essen wir in Österreich wahrscheinlich tendenziell als Beilagen zu viel Reis, zu viel Kartoffel, zu viel Nudeln.
Stimmt.
Alles sehr eisenarme Lebensmittel. Also da wäre man sicher gut beraten, wenn man da mehr Linsenbohnen integrieren. Gerade Linsen finde ich ein ganz tolles Gericht und Beilage. Gibt so viele verschiedene Linsen. Dann noch mit vielleicht Kräutern, die auch alle sehr eisenreich sind, verfeinert. Also gibt es ganz tolle Gerichte, die wirklich sehr eisenreich sind. Und gerade die Linsen eben auch vom Eiweißgehalt Fleisch super ersetzen.
Mhm, absolut. In Ihrem Buch gibt es eben viele tolle Rezepte. Gibt es da vielleicht ein ganz besonderes, das Sie uns verraten wollen oder irgendwas mit Linsen?
Also, oder gibt es was? Das Linsenrezept, das drin ist, finde ich sehr gut. Und ich möchte nochmal eine Lanze brechen. Ich glaube, bei der Ernährung ganz wichtig ist immer das Frühstück, auch für die Eisenversorgung. Am besten eben ein Müsli und natürlich die guten alten Haferflocken. Aber ich würde nicht nur ein Haferflockenmüsli nehmen, sondern ich würde das mischen, auch mit Pseudogetreide, Quinoa, Amaranth. Gibt es heute wirklich schon in den meisten Lebensmittelmärkten eine tolle Auswahl, auch gepufft und gecrunched und was weiß ich was alles. Also wirklich für jeden Geschmack was dabei. Ich richte mir da immer eine Mischung schon am Vorabend her, weiche das mit Wasser über Nacht ein, dann wird es noch bekömmlicher. Und das
Woher Eisen wissen Sie, was ich mache? Dann machen Sie mich genauso. ja, und, das ist toll.
Und ich weiß, da gibt es jetzt viele, die in der Früh gestresst sind und denen schon graut vor diesem Frühstück. Und
wann ist es fertig? Das hat eben, man ja dann schon.
Erstens einmal ist es super schnell. Ja. Es gibt keine Ausrede mehr. Man kann es sich auch mitnehmen. Man kann es unterwegs essen. Und glauben Sie mir, es dauert ein, zwei Wochen, dann wollen Sie nicht mehr ohne dieses Müsli außer Haus gehen. Ideal natürlich mit frischem Obst hineingeschnitten fürs Vitamin C wieder. Und dann hat man schon einmal eine super Basisversorgung und muss jetzt nicht mehr nachdenken, ob man jetzt mittags ein Fleisch essen muss oder nicht. Sondern dann, wenn man dann allgemein eben wieder ein bisschen auf Hülsenfrüchte zurückgreift oder so, dann schaut schon einmal ganz gut aus im Ernährungsplan.
Sehr gut. Sie haben Ihre Praxis im 3. Bezirk in Wien, wie man sie am besten erreicht und auch alles zu Ihrem neuen Buch, das habe ich in den Shownotes verlinkt. Worauf sollte man nach erfolgreicher Behandlung nun achten, um Rückfälle zu vermeiden? Gesund essen, Blutbild machen, kontrollieren?
Genau, also idealerweise hat man in diesem Therapieprozess was gelernt, hat eben vielleicht seine Ernährungsdefizite umgestellt und schaut bewusst auf Eisenstoffwechsel. Und dann, wenn es einmal wirklich zum Beispiel nach einer Infusion der Eisenspeicher passt, es einem besser geht, dann sollte man unbedingt 3 Monate, ist jetzt mal so Pi mal Daumen, ist ein bisschen individuell natürlich, wie die Vorgeschichte war. Also wenn jemand in kurzer Zeit viel Eisen verloren hat und es ist noch nicht ganz klar, warum ist das so, dann ist es natürlich besser, kürzer schon zu kontrollieren. Aber wenn sich das jetzt so über einige Jahre aufgebaut hat und es ist einmal endlich behandelt worden, dann ist meiner Erfahrung nach 3 Monate ein gutes Intervall, um noch einmal zu kontrollieren. Und dann sieht man, wie schnell sozusagen im Alltag, im wahren Leben Eisen wieder verloren geht oder ob es jetzt nicht mehr verloren geht. Und dann kann man für die Zukunft einfach besser prophezeien, was kommen wird.
Genau. Lieber Dr. Schubert, mein Podcast heißt ja Gesund und Glücklich. Jetzt möchte ich von Ihnen auch wissen, gibt es da etwas, was Sie täglich tun, um gesund und glücklich zu bleiben?
Ja, also für mich war immer schon ein Zugang auch Bewegung ganz wichtig. Bewegung und Ernährung ist einfach untrennbar, gehört das zusammen, weil es einfach so den Appetit auch reguliert und die Freude aufs Essen. Deswegen ist mein Zugang zum Glück sozusagen, versuchen jeden Tag Bewegung einzubauen und wenn es nur die Alltagbewegung ist. Stellen Sie sich nicht in die Schlange zur Rolltreppe, gehen Sie links die 10 Treppen hinauf.
Genau. Mhm.
Und wo auch immer Sie die Chance haben, Ihren Oberschenkel einzusetzen, machen Sie es.
Sehr guter Tipp. Diagnose, Therapie und Kontrolle und die optimale Ernährung. So lautet das 3-stufige Erfolgsschema von Dr. Schubert, wenn es darum geht, Eisenmangel Geschichte sein zu lassen. Alles nachzulesen in seinem Buch Eisenmangel erkennen, therapieren, kontrollieren, das noch viele weitere Aha-Momente liefert und somit jeden von uns unterstützt, auch in Zukunft gesund und glücklich zu bleiben. Lieber Dr. Schubert, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke, hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.